Zweitens. Lauterbach und Film. Aufgrund langjähriger Erfahrung mit Kopfkissen in deutschen Landgasthöfen rate ich jedem, der eine Reise vorhat, ganz dringend, sein eigenes mitzunehmen. Die einheimischen Kissen sind bloße Säcke, in denen einmal Federn gewesen sein mögen. Sie besitzen überhaupt kein Volumen, sondern sind von einer grässlichen Schlaffheit. Zudem haben sie natürlich den gewöhnlichen Nachteil aller Hotelbettenkissen, von den Albträumen anderer Leute heimgesucht worden zu sein. Gewiss nimmt ein Kissen sehr viel Platz im Reisegepäck ein, aber da man in Rügen, so schlicht man sich auch kleidet, immer noch besser angezogen ist als der Rest, braucht man nur wenig Garderobe mitzunehmen. Meine keineswegs besonders große Reisetasche enthielt alles, was ich brauchte. Das Kopfkissen füllte die eine Hälfte und meine Badesachen einen großen Teil der anderen, und dabei war ich immerhin 11 Tage unterwegs. Doch ich bin sicher, die ganze Zeit über blitzsauber angezogen gewesen zu sein. Und ich widerspreche jedem, der behauptet, meine Kleidung sei weder angemessen noch tadellos gewesen. Zwar musste Gertrud gegen Ende der Reise so manches ausbessern und ausbürsten, aber das gehört ja schließlich zu ihren Aufgaben. Und es nachts bequem zu haben, ist unendlich viel besser, als bei Tag Eindruck zu machen, indem man das Kopfkissen zu Hause lässt und stattdessen den halben Kleiderschrank mitschleppt. Im Übrigen sollten nur diejenigen Rügen besuchen, die duldsam und bescheiden sind, ein gutes Kopfkissen immer einer vielfältigen Garderobe vorziehen und keine Vorurteile gegenüber dem dortigen Essen hegen. Nachdem ich also mein Gewissen durch diese Hinweise erleichtert habe, die der Reisende zu schätzen wissen dürfte, kann ich nun des Weiteren berichten, dass die Erfahrungen mit dem Lauterbacher Hotel angenehm waren, abgesehen von dem Kopfkissen, das mir beschert gewesen wäre, wenn ich mein eigenes nicht von zu Hause mitgenommen hätte, und der bunten Bettdecke und dem Waschwasser, das in einer winzigen Kaffeekanne hereingebracht wurde, und dem Frühstück, das so kalt und abstoßend war, wie manchen Leuten in einer gewissen Stimmung die Welt erscheint. Freilich verbrachte ich die meiste Zeit des Tages außerhalb des Hauses, wie ich sogleich erzählen werde. Und es stimmt auch, dass ich im unerbittlichen Morgenlicht vieles sah, was in der Dämmerung verborgen geblieben war. Papierfetzen, die vor dem Hotel im Gras herumlagen, einen Bonbonautomaten in Gestalt einer brütenden Henne und eine automatische Waage. Und beide standen ausgerechnet oberhalb jener Stufen, die zu dem lauschigen Winkel hinabführten, der am Abend zuvor so bezaubernd gewesen war. Und der allerschlimmste Schock? Eine elektrische Klingel, die das Herz eben der Buche durchbohrte, unter der ich gesessen hatte. Aber es gibt so viel Schönes, dass, wenn auch einiges davon verdorben wurde, noch genug übrig bleibt, um Lauterbach als einen der reizendsten Orte erscheinen zu lassen, die man sich vorstellen kann. Im Hotel herrschte eine wunderbare Stille. Keine Touristen trafen spät abends ein, und diejenigen, die bereits Hausgäste waren, begaben sich anscheinend außerordentlich zeitig zu Bett, denn als ich kurz nach 10 Uhr vom Wasser hochkam, war es so ruhig im Haus, dass ich mich unwillkürlich auf Zehenspitzen durch die Gänge stahl und aus mir unerfindlichen Gründen ein schlechtes Gewissen bekam. Auch Gertrud meinte offenbar, es sei ungewöhnlich spät, da sie mich mit einer Lampe in der Hand an der Tür erwartete und von mir zu erwarten schien, schuldbewusst reinzuschauen. Zudem trug sie den Gesichtsausdruck der resignierten und verzeihenden Ehefrau eines unverbesserlichen Übeltäters zur Schau. Ich ging in mein Zimmer und war froh, kein Mann zu sein und keine Ehefrau zu brauchen, die ihm verzeiht. Die Fenster blieben weit geöffnet, und während der ganzen Nacht hörte ich durch meine Träume hindurch das sanfte Plätschern des Wassers im Schilf. Das Baden in Lauterbach ist göttlich. Zu den Badehütten gelangt man, indem man einem Fußpfad folgt, der von der Haustür des Hotels bis zum Ziel durch schattige Buchenwälder führt. Direkt unter einem wogt und glänzt das Wasser. Gegenüber liegt die Insel Film und davor bildet die ferne Landspitze von Tiso eine verschwommene violette Linie zwischen den dunstigen Blautönen von Meer und Himmel. Zu Füßen des Wanderers breiten sich Moos, Gras und liebreizende wilde Blumen aus, auf denen, wenn die Sonne scheint, die Licht- und Schattenflecken der Buchen tanzen. »Oh, wie ist das herrlich!« rief ich Gertrud zu. »Denn an einem so schönen, frischen Morgen muss man einfach jemandem zurufen.« Sie folgte mir auf dem schmalen Pfad, beide Arme voller Handtücher und Badesachen. »Willst du nachher nicht auch baden, Gertrud? Kannst du denn dieser Versuchung widerstehen?« Aber Gertrud konnte ihr offenkundig durchaus widerstehen. Sie schielte kurz auf die lebendige Schönheit der See, die sie augenscheinlich nur als etwas betrachtete, das trockene Leute nass macht. Die Badehütten stehen in einer Reihe und weit genug vom Ufer entfernt, so dass man gleich im tiefen Wasser ist. Man erreicht sie über einen kleinen Brettersteg, der ins Meer hineinragt, und trifft an dessen Ende eine sonnengebräunte Frau an, liebenswürdig, wie es alle Leute zu sein scheinen, die in tiefen Wassern zu tun haben. Sie kümmert sich um ihre Sachen, trocknet sie für sie, versorgt sie mit allem, was sie vielleicht vergessen haben, und verlangt am Ende für all diese Gefälligkeiten sowie das Baden ganze 20 Pfennige. Nach Möglichkeit sollten sie versuchen, die am weitesten draußen im Wasser stehende Hütte zu kriegen. Noch so ein wertvoller Tipp. Sie ist sehr geräumig und hat ein Sofa, einen Tisch und einen großen Spiegel. Ein Fenster geht nach Süden und das andere nach Osten. Durch dieses sieht man die Linie niedriger Klippen mit Gehölzen darüber, bis sie in eine grüne Ebene übergehen, die sich zum dunstigen Tiso hin ins Ungewisse erstreckt. Vom Fenster nach Süden aus hat man einen Blick auf die winzige Insel Film mit ihrem einzigen, von Kornfeldern umgebenen Haus und ihren Wäldern auf der Anhöhe im Hintergrund. Nach dem Frühstück brach ich auf, um die Goa zu erkunden, den wunderschönen Buchenwald, der sich unmittelbar vom Hotel aus die gesamte Küste entlangzieht. Die Goa ist wirklich wunderschön. Der Pfad, den ich einschlug, windet sich durch dichtes, schattiges Laubwerk und führt schließlich aus dem Wald hinaus zu einer glühend heißen, geschützten Stelle am Strand, wo die Sonne den ganzen Tag lang auf die Kieselsteine und das harte Stoppelgras brennt. Dort steht eine alte, sturmgepeitschte Eiche ganz allein am Wasser. Gegenüber zeigt sich die bewaldete Seite von Film. Und wenn man auf dem Kieselstrand ein paar Meter weiter geht, weicht der Wald zurück und man kommt auf eine grasbewachsene Ebene, auf der sich die zarten Stängel der lila Skabiosen sanft im Wind wiegen. Ein alter schwarzer Fischerkahn mit von der Sonne blasig aufgetriebenen Planken lag seitlich auf dem Kies, und seine tiefe Schwärze und die dunklen Umrisse der einsam stehenden Eiche zeichneten sich scharf gegen die Flut strahlenden Lichts ab. Welch ein wohlig warmer Winkel, um dort den ganzen Tag mit einem Buch zu liegen. Touristen verirren sich nicht hierher, denn der Pfad, der nirgendwo hinführt, endet unvermittelt in hartem Gras und grobem Kies, eine für die Füße leicht ermüdender Spaziergänger schmerzhafte Mischung. Der gewöhnliche Weg für diejenigen, die genug Energie aufbringen, er ist nicht sehr lang und anstrengend, verläuft durch die Goa zur Nordseite der Insel. Von dort führt er zum Rand eines Kleefelds, hinter dem sich das Örtchen Filmnitz zwischen Bäume und Roggenfelder schmiegt. Danach geht es gemächlich und bequem und immer im Schatten zurück zum Hotel. Der Weg, den ich einschlug, führt jedoch nur zu dem Kieselstrand, dem alten Kahn und der einsamen Eiche. In diesem heißen Winkel zieht man als erstes seinen Mantel aus, was ich sogleich tat. Und wer Hitze liebt, sollte sich auf den Kies legen, den Sonnenhut über die Augen ziehen und sich genüsslich braten lassen, was ich ebenfalls tat. Gegen 12 Uhr vertrieb mich die Sonne. Meine Handrücken fühlten sich allmählich so an, als wollten sie Blasen werfen. Da ich nicht hier liegen bleiben und dies geradezu herausfordern konnte, stand ich auf und wanderte zum Hotel zurück, um Gertrud darauf vorzubereiten, dass ich wahrscheinlich eine Weile weg sein würde, denn ich beabsichtigte, irgendwie auf die Insel Film hinüber zu gelangen. Nachdem ich sie also gebeten hatte, sich nicht zu beunruhigen, falls ich bis zur Schlafenszeit noch nicht zurück sei, nahm ich den Reiseführer und machte mich auf den Weg zur Mole. Gesäumt von Weiden auf der einen und Binsen auf der anderen Seite, führt er hinab durch die Wiese am Wasser. Nach 10 Minuten hat man Lauterbach erreicht, ein paar hässliche neue Touristenpensionen sowie einige entzückende alte Fischerhäuschen gesehen und am Eingang zur Mole 10 Pfennige Zoll an eine lächelnde Frau bezahlt, an die man eigentlich keine Liebenswürdigkeiten zu verschwenden braucht, da sie stocktaub ist. Und nachdem man bis zum Rand der Mole gegangen ist, beginnt man sich zu fragen, wie man dort wohl hinüberkommt. Auf der einen Seite ankerten Fischerboote und eine Brigg aus Schweden wurde entladen. Dahinter lag ein kleiner Dampfer und sah aus, als wolle er bald ablegen. Doch als ich einen Kapitän fragte, der auf zusammengerollten Tauen saß und vor sich hinstarrte, ob das Schiff mich nach Film bringen könne, erwiderte er, dass er nicht nach Film fahre, mich aber mit Freuden nach Barbe bringen werde. Da ich noch nie etwas von Barbe gehört hatte, verspürte ich keinerlei Verlangen, dorthin zu fahren. Daraufhin schlug er Greifswald vor, dass er, wie er sagte, am nächsten Tag ansteuere. Und da ich es ablehnte, morgen nach Greifswald gebracht zu werden, anstatt heute nach Film, machte er ein Gesicht, als zweifle er an meinem Verstand und versank wieder in seine vorherige Geistesabwesenheit. Ein Fischer stand in der Nähe herum, lehnte sich gegen einen der Pfosten und blickte ebenfalls unverwandt in die Luft. Und als ich mich abwandte, raffte er sich so weit auf, mich zu fragen, ob ich sein Boot benutzen wolle. Er deutete auf die Stelle, wo es etwas weiter draußen lag. Ein großes Boot mit hellbraunen Segeln, die dem Weiß und Blau ringsum leuchtende Farbtupfer aufsetzten. Es wehte nur eine schwache Brise, aber er versicherte mir, er könne mich in 20 Minuten übersetzen und werde, wenn ich wolle, den ganzen Tag auf mich warten und für all das nur 3 Mark verlangen. 3 Mark für ein ganzes Fischerboot mit goldenen Segeln und einen Fischer mit goldenem Bart, blauen Augen, kräftiger Statur, dessen Vorfahren sicherlich Wikinger gewesen waren. Ohne weiteren Wortwechsel stieg ich in sein Beiboot und wurde zu dem Fischerboot hinausgerudert. Ein kleiner Wikinger von 10 Jahren, ohne Bart, aber mit Sommersprossen, streckte, als wir herankamen, den Kopf aus der Kabine und wurde mir als der älteste von 5 Söhnen vorgestellt. Vater und Sohn machten mir in einem nicht allzu sehr nach Fisch riechenden Bereich des Boots einen bequemen Sitzplatz zurecht, hissten das riesige poetische Segel und wir glitten hinaus aus der Mole. Dies ist die angemessene Art, die einzig richtige Art, Film zu besuchen, die romantischste aller winzigen Inseln um Rügen. Wer wollte wohl anders dorthin fahren als mit einem Wikinger und einem goldenen Segel? Doch, wie ich herausfand, gibt es dazu eine Alternative, welche die meisten Touristen vorziehen. Zwischen Lauterbach und Film verkehrt nämlich eine kleine Barkasse, betrieben von einer Maschine, die grässlich stinkt und einen Höllenlärm macht. Und da dieses Schiff lang und schmal ist, schlingert es selbst bei leichtem Wellengang dermaßen, dass die weiblichen Passagiere und manchmal sogar die männlichen laut aufschreien. Außerdem sprüht die Gischt darüber hin, so dass man bis auf die Haut durchnässt wird. Bei ruhigem Wetter kommt es schnell hinüber und legt die Entfernung in 10 Minuten zurück. Mein Segelboot brauchte dafür 20 Minuten und für die Rückfahrt noch viel länger. Doch welch ein Unterschied in dem damit verbundenen Vergnügen! Auf halber Strecke, als ich lediglich aufgrund des glänzenden Wellengekräusels am Bug merkte, dass wir uns vorwärts bewegten, schoss die qualmende Barkasse an uns vorbei. Und das dumpfe Geräusch und den Benzingestank ihrer Maschine hörte und roch man noch lange, nachdem sie zu einem winzigen Punkt am Horizont zusammengeschrumpft war. Ihre Passagiere kamen gewiss rasch an ihr Ziel. Doch Film ist kein Ort, zu dem man eilen muss. Es gibt dort rein gar nichts, was jemanden, der es eilig hat, anziehen könnte. In einer Dreiviertelstunde hat man die Insel umwandert. In einer Dreiviertelstunde hat man jeden der drei herrlichen und infolgedessen mit einer Bank versehenen Aussichtspunkte gesehen, nach Osten übers Meer geschaut und ausgerufen: »Oh, dort ist der Tiso!« und beim Blick nach Westen übers Meer gemurmelt: »Oh, dort ist der Putbus!« und schließlich weit drüben im Süden die Türme der sich aus dem Wasser erhebenden Kirchen bemerkt: »Oh, das dort drüben muss Greifswald sein!« Sie werden reichlich Zeit gehabt haben, um die Primitivität der Badehütte am Oststrand zu belächeln, die darauf gekritzelten Namen früherer Badegäste, daneben Gedichte, Abschiedsworte und Zitate aus den deutschen Klassikern zu studieren, ein Weilchen auf den Felsen zu sitzen und festzustellen, wie hart Felsen sind, und endlich, weil sie mit der letzten Stunde nichts anzufangen wissen, zum Gasthaus, dem einzigen Gebäude auf der Insel wandern, wo sie wahrscheinlich an einem der Tische unter den Kastanienbäumen vor der Tür Bier trinken würden, bis die Barkasse ablegt. Doch auf diese Weise kann man Film nicht genießen. Wenn Sie die Schönheit der Natur, die Weite des Himmels und des Meeres, mächtige Buchen, dichte Adlerfarne, mit leuchtend bunten Blumen übersäte Wiesen, Kreidefelsen voller purpurner Enziane lieben, die Einsamkeit schätzen und nicht viel ausgeben möchten, dann sollten Sie nach Film fahren und dort einen Sommer verbringen.